Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Kinder zur Schule bringen, mit der U-Bahn zur Arbeit fahren, einkaufen, den Tag mit einem Rotwein im Lieblingsrestaurant ausklingen lassen. Ein eher gewöhnlicher Tag, der auch heute in Brüssel aber ungewöhnlich schwer fiel. Denn es besteht weiterhin höchste Terrorwarnstufe in der belgischen Hauptstadt, wodurch Brüssel wie gelähmt wirkt. Geschlossene Schulen und Cafés, lahmgelegte Metrostationen und Einkaufszentren. Nach wie vor ist die Gefahr eines Terroranschlags ernst und unmittelbar, teilte die Regierung heute mit. Die Ermittler fahnden weiter fieberhaft nach einem der mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge von Paris. Die Sicherheitsbehörden stehen unter Druck. Weitreichende Ermittlungserfolge konnten sie bislang nicht präsentieren. Belgiens Innenminister rief zwar die Bürger dazu auf, ihr Leben möglichst normal fortzusetzen, doch bereits 3 Tage lang in einem Gefühl von potenzieller Gefahr zu leben, hinterlässt seine Spuren, wie Bettina Scharkus berichtet.
Statt Spaziergängern, Polizisten in den Straßen, im friedlichen Wohngebiet am Place Châtelain ist es stiller als sonst. Martin Pflichtenhardt hatte sich den Montag anders vorgestellt. Der Niederländer arbeitet seit Jahren in Brüssel bei einer Bank. Heute bleibt das Institut geschlossen. Er arbeitet zu Hause. Nur in der Wohnung fühlt sich die kleine Familie noch sicher.
Ich bin sehr alert.
Wir sind sehr besorgt, sehr wachsam. Man schaut sich um, wenn man nach draußen geht. Man versucht am besten gar nicht rauszugehen. Wir sitzen hier irgendwie zu Hause fest. Wer sich doch aufmacht zur Arbeit, der steht im Stau. Der öffentliche Nahverkehr bleibt weitgehend geschlossen. Eine Stadt wie eine Festung. Besondere Kontrollen auch vor den europäischen Institutionen. Das lang geplante Finanzministertreffen, es findet zwar statt, aber unter verschärften Sicherheitsbedingungen. Der Premierminister verkündet am Abend, es bleibt bei Terrorwarnstufe 4. Übermorgen könnte der Ausnahmezustand gelockert werden. Wir haben entschieden, dass die Schulen ab Mittwoch wieder öffnen sollen, unter verschärften Sicherheitsbedingungen. Die Metro soll auch ab Mittwoch wieder fahren, wenn wir die Sicherheit gewährleisten können. In Belgien gab es auch heute Polizeirazzien, wie hier am Morgen in Lüttich. Bei den Ermittlungen wurden seit gestern Abend 21 Menschen festgenommen. 17 kamen heute wieder frei. Eine Person soll wegen der Attentate in Paris angeklagt werden. Vom verdächtigen Salah Abdeslam fehlt weiterhin jede Spur. Die Behörden vermuten, dass der 26-jährige Helfer hat und sich irgendwo versteckt halten könnte. Die Suche geht weiter. Dieser Einsatz ist noch nicht vorbei. Dies war eine groß angelegte Operation gestern Abend und wir haben ja auch viele Personen festgenommen. Aber wir müssen weitermachen, bis wir die ganze Gruppe haben. Familie Pflichtenhardt Lommerz bleibt erst einmal weiter zu Hause. Ein normaler Alltag scheint weit weg. Was uns Sorgen macht, ist, dass die Unbefangenheit verloren geht auf längere Sicht. Man weiß ja nicht, wann man wieder wirklich sicher ist und wie lange es gefährlich bleibt. Und wegen der Kinder will man kein Risiko eingehen.
Je will kein enkel Risiko nehmen mit den Kindern.
Kinder sieht man im Moment kaum auf den Straßen von Brüssel. Sonst belebte Plätze sind verwaist, an Tag 3 im Ausnahmezustand.
Mit den Weihnachtsmärkten steigen viele Deutsche ins Weihnachtsgefühl ein. Doch in dieses eher wohlige Feeling mischt sich in diesem Jahr bei manchen Besuchern ein mulmiges. Denn auch in Deutschland ist die Angst vor möglichen Terroranschlägen präsent. Nun sind die Sicherheitsbehörden dafür zuständig, Orte wie diesen, den Dresdner Striezelmarkt, das ist ein schönes Bild aus dem vergangenen Jahr, zu sichern. Und doch, der ein oder andere Weihnachtsmarktbesucher wird wohl das Gefühl nicht los, sich mit wachsamen Augen ins Getümmel stürzen zu müssen. Und für die Händler ist diese Saison sicherlich nicht wie jede andere. Nadja Storz.
Vorbereitung ist alles, sagt Carmen Schaab und sie weiß, wovon sie spricht. 25 Jahre Striezelmarkterfahrung hat die Frau aus dem Erzgebirge. Menschenmassen auf Weihnachtsmärkten, was soll daran beunruhigend sein, fragt sie.
Angst? Nö, habe ich nie. Es muss ja nie unbedingt auf dem Weihnachtsmarkt, es kann ja überall passieren. Fährst du mit der Bahn nach Hause, fährst du am Hauptbahnhof vorbei, wo überall viel los ist.
Ein paar Häuschen weiter packen die Holzschnitzer aus Seifen die letzten Figuren ins Regal.
Man hat natürlich ein mulmiges Gefühl, Das ist natürlich überall dort, wo die Menschenmassen so zusammenkommen, dann hat man schon ein bisschen Bedenken, aber wir werden uns deswegen trotzdem hier auf die Weihnachtsmärkte stellen und es ist natürlich auch ein Zeichen, was man setzt.
2,5 Millionen Besucher. Der Dresdner Striezelmarkt gilt als einer der beliebtesten. Ihn zu sichern, das sei eine Frage der Planung, sagen die Männer im Marktbüro. 3 Tage noch bis zur Eröffnung, ihr Sicherheitskonzept steht.
Im Endeffekt ist es natürlich klar, dass wir die Attentate von Paris zur Kenntnis genommen haben. Nichtsdestotrotz liegt uns derzeit keine konkrete Gefährdungslage vor. Vor dem Hintergrund laufen wir in unseren Vorbereitungen, vor dem Hintergrund genauso weiter wie in den vergangenen Jahren.
Heißt konkret, ca. 20 Ordnungsbeamte und ein privater Sicherheitsdienst. Dazu kommen 10 Polizisten auf Dauerstreife und einige in Zivil.
Wir werden hier nicht in Kampfmontur oder mit einer Maschinenpistole patrouillieren. Wir sind normal ansprechbar, wie sonst auch. Die Kollegen helfen auch gerne mit Rat und Tat, wenn vielleicht mal nach dem Weg gefragt wird. Aber wir wollen natürlich die Weihnachtsstimmung für die Besucher natürlich auch erhalten.
In Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt ist der Adventsmarkt schon eröffnet. Von Angst ist nicht wirklich die Rede.
Respekt hat man schon, aber das Leben muss halt weitergehen. Man kann sich ja nicht zu Hause verstecken.
Ich mache über 20 Jahre Weihnachtsmarkt und dieses Jahr ist schon ein gemischtes Gefühl dabei.
In Dresden wird es Abend. Ein paar hundert Meter vom Striezelmarkt entfernt haben sich tausende Pegida-Anhänger versammelt, wie fast jeden Montag. Ein Versammlungsverbot soll es nicht geben, auch nicht im Advent.
Dort, wo Weihnachtsmärkte sind, kann eine solche Demonstration nicht stattfinden. Deshalb die Anregung, auf die Weihnachtsmärkte zu gehen und deutlich zu zeigen, wo man seine Prioritäten setzt.
Pegida, sagen die Händler hier, habe sie schon vergangenes Jahr Kunden gekostet. Dennoch, die Vorfreude sei da, wenn er am Donnerstag eröffnet, der 581. Striezelmarkt.
Wir werden den IS schwächen und am Ende zerstören. Das hatte US-Präsident Barack Obama im vergangenen Jahr in einer großen Fernsehansprache zum Jahrestag von 9/11 der Nation verkündet. Dieses Versprechen konnte Obama nicht einhalten. Und so steht das Weiße Haus mittlerweile heftig in der Kritik, erst recht nach den Anschlägen von Paris. Vor allem die Opposition wirft Obama im beginnenden Wahlkampf vor, nicht genug für die Sicherheitsinteressen der Amerikaner zu tun. Mit Spannung wird vor diesem Hintergrund nun morgen der französische Präsident Hollande im Weißen Haus erwartet. Der warb heute bei Verbündeten in Europa um größere Unterstützung bei der Bekämpfung der Terroristen. Ina Ruck.
Französische Kampfjets starten vom Flugzeugträger Charles de Gaulle. Handlungsstärke demonstrieren, Entschlossenheit zeigen, das sind Signale, die man auch in Washington versteht. Sehr genau beobachtet man hier den Versuch des französischen Präsidenten, eine breite Allianz gegen die Islamisten zu schmieden. Heute traf Hollande den britischen Premier, morgen reiste er zu Präsident Obama. Der steht gerade schwer in der Kritik in Sachen Syrien. Er habe den sogenannten IS völlig unterschätzt, heißt es. Tatsächlich hatte Obama ausgerechnet am Vorabend der Anschläge von Paris verkündet, die Islamisten seien eingedämmt. Ich denke nicht, dass der IS an Stärke gewinnt, sagte Obama. Unser Ziel war immer, ihn erstmal einzudämmen und das haben wir geschafft. Dieses Zitat wird ihm nun selbst im eigenen Lager um die Ohren gehauen. Auch seine ehemalige Außenministerin Hillary Clinton, die nächstes Jahr selbst Präsidentin werden will, fordert mehr Entschlossenheit im Kampf gegen den sogenannten IS. Der IS demonstriert doch, dass er eine neue Reichweite hat und neue Fähigkeiten. Wir müssen das stoppen, wir müssen ihm das Genick brechen. Es geht nicht darum, ihn einzudämmen, wir müssen ihn besiegen und zerstören. And destroy ISIS. Andere sind noch kritischer. Obamas zaghafte Außenpolitik verspiele die Führungsrolle der Amerikaner. Putins Russland taucht plötzlich in Syrien auf. Weil sie sehen, dass wir nicht viel machen, haben sie uns vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Iraner haben ihre Unterstützung für Assad verstärkt. Das wäre bei anderer Politik wohl nicht passiert. Und gestern dann noch dies. Laut New York Times untersucht das Pentagon intern, ob die zuständigen Militärs die Stärke des sogenannten IS bewusst kleingeredet haben, um eigene Misserfolge zu verschleiern. Die Amerikaner führen die internationale Antiterror-Koalition an. Sie fliegen 80% aller Luftangriffe. Und sie sind nicht begeistert, dass Frankreichs Präsident nun auch Russland mit an Bord nehmen will. Denn Russland hat in Syrien bislang vor allem Gegner Assads bombardiert. Im Weißen Haus blieb Obamas Sprecher deshalb auch heute skeptisch. Wenn Russland bereit ist, seine Strategie zu ändern und sich auf den IS zu konzentrieren, sind sie willkommen in unserer Koalition. Ihr Beitrag könnte sehr wichtig sein, aber bislang haben sie das nicht getan. Morgen wird Hollande hier im Weißen Haus sein Glück versuchen. Nach dem Gespräch mit Obama wird er in Paris die deutsche Kanzlerin treffen und am Donnerstag nach Moskau zu Präsident Putin reisen.
In Deutschland wird derweil weiter über die Flüchtlingskrise debattiert. Über kurz oder lang werde man nicht um Obergrenzen für die Aufnahme von Flüchtlingen umhinkommen. Das sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Schuster begründete dies in der Zeitung Die Welt mit möglichen Problemen bei der Integration. Viele Flüchtlinge stammten aus Kulturen, die Juden mit Hass begegneten, die Gleichberechtigung von Frau und Mann oder den Umgang mit Homosexuellen nicht akzeptierten. Das habe weniger mit Religion zu tun als mit ihrer Herkunft aus dem arabischen Raum. Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Högel lehnte Schusters Forderung nach einer Obergrenze für Schutzsuchende ab. Weder Grundgesetz noch Völkerrecht unterschieden, aus welchem Kulturkreis jemand komme. Der Einsatz im Norden Afghanistans kann unter Führung der Bundeswehr fortgesetzt werden. Alle anderen beteiligten Länder haben zugesagt, sich weiter an der Mission zu beteiligen. Das teilte Verteidigungsministerin von der Leyen nach einem Treffen mit ihren Amtskollegen aus 20 Staaten mit. Die Soldaten bilden in Afghanistan einheimische Sicherheitskräfte aus. Wegen der unsicheren Lage in dem Land will von der Leyen entgegen ursprünglichen Planungen den Einsatz vorerst nicht zurückfahren. Der Bundesnachrichtendienst soll dem US-Geheimdienst NSA bei der Spionage in Europa Hilfestellung gegeben haben. Außerdem hat er offenbar auch aus eigenem Impuls europäische Politiker ausgespäht. Deshalb hat der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages durchgesetzt, dass er die Liste mit den Suchkriterien, Selektoren genannt, überprüfen darf.
Ein Grüner unterwegs ins Kanzleramt. Nur hier darf Konstantin von Notz eine brisante Liste einsehen. Mehrere tausend sogenannte BND-Selektoren, E-Mail-Adressen, Mobilnummern, IP-Adressen, alles streng geheim. Zwischenfazit nach 1,5 Stunden.
Unser Eindruck verstärkt sich, dass in den letzten 10, 12 Jahren man doch in einem absoluten Graubereich gearbeitet hat.
Botschaften, Einzelpersonen, Ministerien mit Europabezug seien erfasst worden. Medienberichten zufolge auch der französische Außenminister Fabius und der deutsche Diplomat Haber. Zwar darf der BND Ausländer im Ausland unter die Lupe nehmen, doch Ausspähen unter Freunden ist politisch heikel. Der Vorsitzende des NSA-Ausschusses spricht von organisatorischen Defiziten beim BND.
Wenn dort nicht alles vernünftig gelaufen ist, dann wird man im Bereich der technischen Erfassung beim Bundesnachrichtendienst intensiv nachsteuern müssen. Vielleicht wird es sogar eine gesamte Revision geben müssen.
Linke und Grüne wollen die BND-Selektoren zum Thema im NSA-Ausschuss machen. Sie fragen, was das Kanzleramt wusste und welche Rolle die BND-Suchbegriffe bei der umstrittenen Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst NSA spielten.
Die Tage werden kürzer und kälter und eigentlich hatten viele gedacht, auch Politiker, dass die Zahl der Flüchtlinge im Winter sinken wird. Doch Kälte und schlechtes Wetter können die Menschen in Not offensichtlich nicht aufhalten. Weiterhin kommen Tag für Tag tausende Flüchtlinge nach Deutschland und tatsächlich dürfte die Zahl von 1 Million in diesem Jahr erreicht werden. Christine Schwietzer über die gar nicht so leicht zu ermittelnden Zahlen hinter den menschlichen Schicksalen.
Germany. Hier geht's lang, hier wollen sie hin. Menschen auf der Flucht. Tausende kommen täglich nach Deutschland. Die Bundespolizei geht im Schnitt von 7.500 Flüchtlingen am Tag aus. Wer hierher kommt, wird im sogenannten EASY-System registriert. Dann ist er ein Asylsuchender, aber noch kein Asylbewerber. Das wird er erst, wenn er einen Antrag auf Asyl stellt. 331.000 Menschen haben das bisher in diesem Jahr getan. Mehr als doppelt so viele sind bereits registriert. 758.000. Die Zahlen klaffen auseinander, die Registrierung geht nur schleppend voran. Niemand weiß genau, wie viele Flüchtlinge hier illegal leben, weil sie noch nicht registriert werden konnten. Und wie viele mehrfach registriert werden, Doppelerfassungen, ein Problem im EASY-System. Der Blick ins Detail zeigt, dass sich allein in diesem Jahr die Zahl der Erstanträge fast verdreifacht hat, Tendenz steigend. Im Januar wurden knapp 22.000 Erstanträge gestellt, Ende Oktober waren es fast 53.000. Eine signifikante Änderung gibt es bei den Herkunftsländern. Parallel zur verschärften Asylgesetzgebung, bei der nun auch Albanien, Kosovo und Montenegro als sicher gelten, hat sich hier auch das Ranking der Länder stark verändert. Bisher kamen die meisten Flüchtlinge aus Syrien, Albanien, Afghanistan, dem Irak und dem Kosovo. Seit Oktober sind die Balkanstaaten nicht mehr an erster Stelle. Jetzt kommen mehr Menschen aus Pakistan und dem Iran. Und es werden noch deutlich mehr werden. Die Bundespolizei rechnet allein für November schon jetzt mit 180.000 weiteren Flüchtlingen. Die Zahl von 1 Million bis zum Jahresende wird damit wahrscheinlicher.
Die meisten Flüchtlinge kommen nach wie vor über die sogenannte Balkanroute nach Deutschland. Und dieser Weg wird immer beschwerlicher. Menschen stranden zu Hunderten in Bahnhöfen, Lagern oder irgendwo entlang des Weges, müssen etwa hier an der griechisch-mazedonischen Grenze oft tagelang ausharren in Kälte und Regen, ohne zu wissen, was jetzt kommt. Auf dem Weg von der Türkei übers Mittelmeer bis nach Deutschland werden in manchen Ländern Flüchtlinge mittlerweile aussortiert. Darko Jakovljevic hat an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien in Gevgelija Flüchtlinge getroffen, für die es nicht weitergeht und die auch nicht wissen, wie es weitergehen soll.
Die junge Mutter aus Pakistan, Omera Baluc, mit 2 Kindern und dem Onkel, ist seit Wochen unterwegs. Doch jetzt kommt auch sie nicht mehr weiter. Wieso und weshalb, das will sie direkt von den Grenzsoldaten Mazedoniens wissen, weil ihr sonst niemand Verlässliches sagen kann. Sie sprechen nicht mit uns, keine Chance. Auch wenn sie Englisch verstehen, wollen sie nicht antworten. Ich glaube, sie wollen die Grenzen komplett dicht machen. Doch jetzt werden etwa nur Syrer durchgelassen, wir aber nicht mehr. Ich will, dass sie den Weg frei machen, für uns alle. Doch Mazedonien lässt seit Donnerstag nur Syrer, Iraker und Afghanen durch, nicht mehr etwa Pakistaner wie Omera und ihre Familie. Ein Novum in der europäischen Flüchtlingspolitik, dem Serbien und Kroatien folgen. Zwar ist Pakistan kein zerbombtes Land wie Syrien, doch Omera kommt aus Belutschistan, einer seit Jahren umkämpften Provinz Pakistans. Ihr Ehemann floh als erster, allein, weil er als politisch Verfolgter galt, hat es bis nach Schweden geschafft. Sie gingen davon aus, in Europa sei es kein Problem, eine Familienzusammenführung. Wie die meisten hier in diesem Camp, die hier festsitzen, auf der griechischen Seite. Sie alle dürfen seit Tagen nicht weiterreisen. Plötzlich bricht Hektik aus. Auf einmal packt jeder seine Sachen. Jeder will so schnell wie möglich raus hier. Sie sagen, die Grenze wurde geöffnet. Wir können gehen. Ich bin so glücklich, dass sie uns jetzt doch durchlassen. Endlich kann ich meinen Mann wiedersehen. Keine 100 Meter mehr bis zur Grenze. Sie kann es nicht glauben, zuerst noch. Denn dort muss sie feststellen, alles eine Falschinformation. Es gibt kein Durchkommen. Es ist ein Auf und Ab. Ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Auch nicht mit der Polizei sprechen oder sie anschreien. So geht es vielen. Die Abweisung erfolgt nach Nationalitäten. Nach einem kurzen Blick in die Papiere, ob sie schutzbedürftig sind oder nicht, wird nicht geklärt. Wie es für sie weitergeht, weiß niemand. Am schlimmsten ist das Auswahlverfahren, wenn ganze Familien auf einmal getrennt werden. Das passiert, wenn Vater und Mutter unterschiedliche Nationalitäten haben. Die Familien leiden am meisten, weil sie jetzt oft auseinandergerissen werden. Die Nerven liegen blank. Einige lassen sich aus Protest die Lippen zusammennähen, wollen so die Öffentlichkeit aufrütteln. Mittlerweile sind es ca. 1.200 Menschen, die an dieser Grenze ausharren und täglich kommen weitere hierher. Selbst bei Wintereinbruch soll sich daran nichts ändern. Doch hier überwintern will Omera mit ihren Kindern jedenfalls nicht. Er vertraut sie sich Schmugglern an, um nach Schweden zu ihrem Mann zu kommen.
Der Weg nach Deutschland wird beschwerlicher, die Zahl der Flüchtlinge nimmt nicht ab und es wird weiter über Obergrenzen debattiert. Ein Kommentar von Brigitte Abold vom Bayerischen Rundfunk.
Auf dem Balkan bevorzugt man klare Lösungen. Bürgerkriegsflüchtlinge dürfen rein, andere müssen draußen bleiben. In Deutschland tritt heute ein neuer Player auf die Bühne und das ist gut so. Der Präsident des Zentralrates der Juden fordert eine Flüchtlingsobergrenze. Das sollte uns zu denken geben. Unser Asylrecht, das keine Grenzen kennt, ist als Konsequenz aus der Ermordung der europäischen Juden während des Nationalsozialismus entstanden. Als Mahnung an die Opfer, als Garantie der Menschenwürde. Wenn jetzt Vertreter der Opfer die Anwendung dieses Grundrechts kritisieren, eines Rechtes, das vor allem dem Schutz der Opfer vor Verfolgung dienen soll, dann haben wir einen Wendepunkt erreicht. Wenn sich Juden bei uns bedroht fühlen, weil Teile der Flüchtlinge aus Kulturen kommen, in denen Hass auf Juden dazugehören kann, dann müssen bei uns die Alarmglocken schrillen. Ja, Deutschland muss sensibel umgehen mit Einordnungen vor Verurteilungen von Menschen. Das gilt selbstverständlich auch gegenüber Muslimen. Für Antisemiten darf hier aber kein Platz sein. Die Antwort auf Schuster kann nicht die Rolle rückwärts mit Abschottung sein. Wer sollte Flüchtlingsobergrenzen kontrollieren, dort, wo keine Grenzposten sind? Wer sollte glaubhaft die Identität der Flüchtlinge feststellen, wenn Pässe verloren sind? Wir brauchen keine Scheindebatte, keinen Aktionismus. Stattdessen muss Politik viele Uhrwerke mit Präzision zum Laufen bringen. Das geht nur über eine international abgestimmte Vorgehensweise und über eine bessere Integration.
Brigitte Abold kommentierte: Der Lufthansa und ihren Kunden steht der nächste Streik bevor. Noch einmal Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder für Donnerstag und Freitag zu erneuten Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Ob Kurz-, Mittel- oder Langstreckenverbindungen bestreikt werden, sei noch nicht entschieden. Auch am kommenden Montag sind laut UFO weitere Streiks möglich. Hintergrund ist ein Streit über die Alters- und Übergangsversorgung der Flugbegleiter. Die Börsendaten. Der Dow Jones schloss zum Wochenstart in New York mit 17.792 Punkten. Ebenfalls leicht im Minus landete der DAX in Frankfurt bei 11.092 Zählern. An den Börsen stand die mögliche Entwicklung der Konjunktur angesichts von Terrorgefahr im Blickpunkt. Mehr dazu von Anja Kohl.
Europa trifft der Terror in einer Phase, in der sich die Wirtschaft gerade erst stabilisiert hat. Doch eine erste Umfrage nach den Anschlägen von Paris zeigt, die Einkaufsmanager der Industrie bleiben optimistisch. Sie überblicken die Produktionsprozesse. In Deutschland bleibt die Industrie besonders robust. Für die Maschinenbauer aber hat sich die Welt dieses Jahr ein Stück weit gedreht. 6 Jahre lang war China ihr wichtigster Absatzmarkt. Doch nun sind die USA vorbeigezogen. Von Januar bis September stiegen die Exporte dorthin um 14%. Die nach China dagegen gingen um rund 5% zurück, weil die chinesische Wirtschaft schwächer lief. Auch in Osteuropa hat sich die Geschäftslage der Maschinenbauer wesentlich verändert. Nicht mehr Russland, sondern Polen nimmt nun die Spitzenposition als Abnehmer ein. Um 27% gingen die Exporte nach Russland zurück, vor allem wegen der verhängten Sanktionen. Die nach Polen dagegen stiegen um 16%. Die Exporte laufen. Für den Euroraum wird wichtig, ob trotz Terrorangst weiterhin investiert und konsumiert wird.
Argentinien steht zum Ende der Kirchner-Ära vor einem Richtungswechsel. Der konservative Oppositionspolitiker Macri hat die Stichwahl um das Präsidentenamt mit 51,4% der Stimmen gegen den Kandidaten der linksgerichteten Regierung Scioli gewonnen. Der bisherige Bürgermeister von Buenos Aires kündigte tiefgreifende Wirtschaftsreform an. Die langjährige Präsidentin Kirchner durfte nach 2 Amtszeiten nicht erneut antreten und soll am 10. Dezember von Macri abgelöst werden.
Was bleibt von Helmut Schmidt? Viele Menschen haben ihre Gedanken zum Tod des Altkanzlers in Worte gefasst, in Kondolenzbüchern oder heute beim Staatsakt für den Hanseaten, der am 10. November gestorben war. Helmut Schmidt hatte eine Antwort auf die Frage, was nach dem Tod kommt.
Die Vorstellung ist, ob einer beerdigt wird oder er wird verbrannt und im Krematorium. Was nachbleibt, sind Moleküle und aus denen entsteht neues Leben. Zum Beispiel in Gestalt von Unkräutern auf der Wiese oder von Bäumen oder von Tieren. Nichts geht wirklich verloren.
Helmut Schmidt versuchte gerne Dinge zu erklären, die schwer fassbar sind. Und er hatte gerne die Zügel in der Hand. So auch heute beim Staatsakt in der St. Michaeliskirche in Hamburg, wo vieles so ablief, wie er selbst es sich gewünscht hatte. Es war ein bewegender Abschied, bei dem man das Gefühl hatte, irgendwie sind alle da. Daniel Sattra berichtet.
Heute hat er noch einmal Geschichte geschrieben. Sie alle reisten an, um Helmut Schmidt auf seinem letzten Weg zu begleiten. 1800 geladene Gäste im Hamburger Michel. Politische Wegbegleiter, Amtsnachfolger und alte Gefährten. Wie Henry Kissinger, der Amerikaner gestützt von der deutschen Kanzlerin. Und geeint im Gedenken an einen großen Staatsmann.
Helmut Schmidt war eine Instanz. Er hat sich in den vergangenen Jahrzehnten über alle Partei- und Generationsgrenzen hinweg als scharfsinniger Beobachter und Kommentator größten Respekt erworben. Ich verneige mich vor einer herausragenden Persönlichkeit.
Das Abendlied. Helmut Schmidt hatte es sich für diesen Tag gewünscht. Musikliebhaber, Klavierspieler und einer, der tiefe Freundschaften auf der ganzen Welt pflegte.
Helmut wird bei uns bleiben. Perfektionistisch, launisch, stets auf der Suche, fordernd, inspirierend, immer zuverlässig.
Ihren Vater und Henry Kissinger verbanden 60 Jahre Freundschaft. Schmidt als wichtiger Vertrauter, als Welterklärer und als echtes Kind seiner Heimatstadt.
Die hamburgische Schnottrigkeit gehörte ebenso zu ihm wie die natürliche Eleganz des freiheitsliebenden hanseatischen Bürgers, der auch über den Spitzenstein stolpern konnte.
Sein letzter Weg führt hinaus in die Stadt, in sein Hamburg. Großes Ehrengeleit und hinter den Absperrungen versammeln sich Tausende für einen persönlichen Abschiedsmoment. 12 Kilometer zum Friedhof durch die Innenstadt und Applaus zum letzten Gruß.
Eine Meldung gibt es noch aus Paris. Dort teilte die Polizei mit, man habe einen weggeworfenen Sprengstoffgürtel gefunden. Näheres ist noch nicht bekannt. Wir wollen noch mal aufs Wetter blicken. Nach tagelangem Schmuddelwetter war es heute zumindest in Hamburg zum Abschied von Helmut Schmidt klar, kühl und sonnig. Welches Wetter erwartet uns denn morgen, Claudia Kleinert?
Also es wird so ähnlich, und zwar in weiten Teilen Deutschlands, wie es heute in Hamburg war, nur in Hamburg nicht. Der Nordwesten, der bekommt dichte Wolkenfelder ab und auch Regen bzw. Schneeregen. Dieses Wolkenband, das wird vor allem im Nordwesten und Westen für dichte Wolken sorgen. Da kann es eben auch ab und zu nass werden. Nach Süden hin 2 bis 6 Stunden Sonne, auch nach Osten hin 2 bis 6 Stunden Sonne und sogar mehr als 6 Stunden bekommen wir Richtung Sachsen, südliches Brandenburg und auch direkt am Alpenrand mit. So Richtung Bodensee kann es auch mal längere Zeit neblig werden. Also ein gar nicht mal so unfreundlicher Tag, denn zumindest der Süden kommt unter Zwischenhocheinfluss. Jetzt in der Nacht schon im Norden dichte Wolkenfelder, rund um die Nordsee fällt Regen. Richtung Schleswig-Holstein eher Schneeregen. An der Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern, ist es sogar Schnee. Letzte Schneeschauer aus Sachsen ziehen ab. Glatt werden kann es in den höheren Lagen durch gefrierende Nässe. Natürlich auch, weil da hier und da Schnee liegt. Und die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte zwischen meist -1 bis -7 Grad, 1 bis 4 Grad Richtung Nord- und Ostsee und -15 Grad so in höher gelegenen Tälern oberhalb des Schnees. Morgen Vormittag viel Sonne im Süden und in der Mitte, da wo sich der Nebel aufgelöst hat, nach Nordwesten kompakte Wolken. Da fällt dann erst einmal Schneeregen, wenn das Band weiter nach Südosten vorankommt. Dahinter aber geht das Ganze mehr und mehr in Regen über. Also auch am Nachmittag an der südöstlichen Kante dieses Tiefs ab und zu noch Schneeregen, also nasse Flocken im Süden, oft sonnig. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag in höher gelegenen Regionen oberhalb des Schnees auf gerade mal -2 Grad. Da bleibt es dauerfrost. frostig, sonst sind es meist 1 bis 6 Grad. Der Wind dazu richtig kräftig an der Nordsee, Helgoland, Sylt, örtlich schwere Sturmböen, auch ansonsten im Norden. Ziemlich kräftiger und spürbarer Wind, der nach Süden nachlässt. Und die nächsten Tage dann wieder wechselhaftes Wetter. Am Mittwoch zieht dieses Tief, das jetzt in der Nacht und morgen über uns hinweg zieht, weiter nach Südosten. Da kann es dann auch erstmal Schneeregen geben, im äußersten Südosten sogar Schnee. Am Donnerstag Wetterberuhigung, dann gehen die Temperaturen wieder ein klein bisschen nach oben.
Danke, Claudia Kleinert. Und den Tag in Hamburg, an dem Deutschland Abschied nahm von Helmut Schmidt, fasst das Erste jetzt noch einmal für Sie zusammen. Die nächsten Nachrichten hat dann das Nachtmagazin mit Sven Lorig um 0.55 Uhr für Sie. Und mir bleibt Ihnen gute Nacht zu sagen mit der Zeile des Abendliedes von Matthias Claudius. Und lass uns ruhig schlafen. Bis morgen.